Die AHF, die Veranstalterin, sagt dazu: In unserer täglichen Arbeit stellen wir vermehrt fest, dass sich die Anforderungen als uns als Organisation über die Jahre gewandelt haben. Wir haben uns von einer Organisation, die Angebote für die von HIV und AIDS am stärksten betroffenen Gruppen machte, zu einem Anbieter für viele anderen gesellschaftlich noch um Anerkennung und Akzeptanz bemühte Gruppen entwickelt. Bei unserer diesjährigen Veranstaltung am 1. Dezember zum Welt-AIDS-Tag möchten wir uns nun erlauben, über einen Abschied von AIDS nachzudenken. Der Fokus liegt heute nicht mehr nur ausschließlich auf HIV und AIDS, sondern wendet sich zu den vielfältigen Themen einer sich diversifizierenden Gesellschaft in den Bereichen Sexualität, Identität und Gesundheit hin. Insofern ist die AIDS-Hilfe heute eine queere Organisation, die für geschlechtliche und sexuelle Minderheiten die erste und auch oft einzige Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Leben bietet. Die spiegelt sich sowohl in dem äußeren Auftritt, aus AIDS-Hilfe Frankfurt wurde AHF, als auch in dem Angebotsspektrum wider. Neben den originären Bereichen der Betroffenenberatung, betreutem Wohnen, Drogenhilfe und neue Unterstützungsformate wie etwa eine Kinderwunschberatung, queeres Jugendwohnen, Asylverfahrenberatung für LGBTIQ+-Geflüchtete, das Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt Schlau oder auch eine Fachstelle für LSBT-Sternchen-Lebensweise im Alter an. Diese Veränderungen, vor allem den Abschied von einem langjährigen und auch alter Arbeit sehr bestimmenden Schwerpunkt, haben die AHF nun mit der diesjährigen Veranstaltung aufgegriffen. Die Veranstaltung hat im Frankfurter Stadthaus stattgefunden dieses Jahr und da wollen wir mal reinhören.
Dass viele von uns bei Helga-Jürgen Lohmann nicht nur medizinische Unterstützung fanden, hat das manchmal schwere Kämpfe mit AIDS leichter gemacht und manche überleben lassen. Schauen Sie sich bei YouTube den Mitschnitt der Veranstaltung in der Paulskirche zum Welt-AIDS-Tag 2015 an. Schauen Sie sich an, wie Helga-Jürgen Lohmann dort in der Diskussion mit uns geredet hat. Und Sie werden eine großartige Frau kennenlernen. Vielen Dank. Ja, neben mir, du musst ja ein Mikrofon nehmen, und die sind schon an, gucke. Neben mir sitzt Dr. Peter Gute, ein Mann der allerersten Stunde aus ganz unterschiedlichen Gründen. Infektiologe am Infektiologikum in Frankfurt, mit zwei Menschen, von denen wir gerade gehört haben, innig verbunden gewesen. Zum einen, weil du an der Infektiologie der Frankfurter Uniklinik eine Weile gewesen bist, lange Jahre gewesen bist, bei Alke Brigitte Helm, und zum anderen, weil du an der Praxis von Helga Jürgen Lohmann angefangen hast und die Praxis später übernommen hast, bevor du mit Kollegen zusammen das Infektiologikum gemacht hast. Also um ihn kurz für diejenigen vorzustellen, die die Frankfurter Situation vielleicht nicht so kennen, diese ganz kleine Einleitung. Peter, weißt du noch, wann du das erste Mal mit HIV und AIDS in Kontakt gekommen bist?
Ja, da kann ich mich ziemlich sagen.
Ja.
Da kann ich mich gut dran erinnern. Ich habe nämlich noch eine kleine Vorgeschichte. Ich bin auch gelernter Krankenpfleger und habe vorher auch als Krankenpfleger gearbeitet an der Intensivstation der Uniklinik und hatte während dem Studium da konstant eine Halbtagsstelle. Also ich gehöre nicht zu denen, die aus einer reichen Familie kommen. Ich muss das ganze Studium überarbeiten. Und das war Mitte der 80er Jahre und wir haben schon mal nachgeforscht. Den allerersten HIV-Patienten habe ich tatsächlich nicht erlebt. Ich habe nämlich 83 auf der Intensivstation angefangen. Aber da häuften sich natürlich die HIV-Patienten, vor allem die Schwerkranken auf der Intensivstation. Und da bin ich zuerst mal in Kontakt gekommen und da habe ich auch die Frau Helm kennengelernt. Und auch die anderen Kollegen, Schlomo Staszewski, der Reinhard Pott, die Frau Just. Die waren regelmäßig auf der Intensivstation, weil sie sich sehr um diese Patienten gekümmert haben.
Und wir hören ja immer von der Unsicherheit der Medizin der ersten Jahre. Wie hat sich das da dargestellt? Also wir gehen ja immer davon aus, ein Doktor sieht was und er sieht ein Krankheitsbild. Wir wissen davon, dass die ersten drei eine PCT hatten, eine Pneumocystis carini Pneumonie hatten. Das habt ihr gesehen, das ist ein Krankheitsbild, was man kennt. Erstmal, aber was jetzt bei Menschen, die Anfang 30 waren, also der Peter Breitz und die anderen, die damals gestorben sind, die waren alle so Anfang, Mitte 30. Was habt ihr da dann euch gedacht, was da jetzt los ist?
Also am Anfang haben wir es auch nicht gewusst, was da eigentlich los ist, weil das war völlig untypisch, das war eine ganz seltene Krankheit bei schwer Immundefekten, Patienten mit Immundefekten, Chemotherapie oder sowas. Und dann war tatsächlich der Professor Stille, war dann der, der dann ausgegraben hat, dass es in San Francisco ähnliche Fälle gibt. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, das Problem bei der Medizin ist, du musst ja auch wissen, nach was du suchst. Ja? Wenn man nicht weiß, nach was man suchen muss, findet man das auch nicht. Und meintest du jetzt auch noch, gibt es Probleme mit der Infektiosität von den Patienten?
Noch nicht. Okay. Also erstmal gucken wir ja auf Krankheitsbilder, die Erscheinungen von etwas. Und du hast ja angefangen in einer Zeit, als dann Luc Montagnier und Robert Gallo 83, 84 angefangen haben, in der gemeinsamen Blutprobe das Ganze rauszubekommen, was da dahinter gesteckt hat. Was war das für eine Nachricht dann? Was bedeutete die Nachricht, also da ist jetzt der Virus und der macht eine Krankheit, die ja nicht auch gleich einen Namen gehabt hat?
Also entscheidend war es mal für uns, dass es tatsächlich eine Viruserkrankung war. Das war nämlich vorher auch noch unklar, was die Ursache dieser Erkrankung war. Und dann hat man relativ schnell gemerkt, dass dieses Virus das Abwehrsystem angreift und zerstört. Also deswegen war dann die medizinische Ursache erstmal schon geklärt.
Das ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn es ein Virus gewesen ist, weil das hat nämlich diesen ganzen Wust an Unterstellungen, die es in den ersten Jahren gegeben hat, also Homosexuelle nehmen irgendwelche Mittel und Drogen und was da so alles war, das hat das ja erstmal genommen. Gleichzeitig hat natürlich ein Virus wiederum alle Fantasien geöffnet. Und da kommt ja jetzt eigentlich auch gleich Alge Brigitte Helm, die gesagt hat, wenn ihr vorsichtig seid, dann kann euch nichts passieren.
Ja, also den Experten oder der Frau Helm, auch dem Herrn Stille, war relativ schnell klar, das muss eine sexuell übertragbare Krankheit sein.
Woher wussten die das?
Das haben die einfach aus den Patienten geschlossen. Es waren fast nur homosexuelle Patienten, es waren keine...
Aber da waren Hämophile, da waren Drogengebraucher, da waren...
ein bisschen später.
Waren viele andere, da waren woanders Haitianer.
Ja, aber das Problem war, dass relativ schnell war, dass es auf dem normalen Weg nicht ansteckend ist. Also das war schon relativ schnell klar. Oder das haben sie vermittelt.
Aber die Öffentlichkeit hat es trotzdem anders...
Wir haben es ja eben gehört, Sie haben was erzählt von, das war der, ich darf Ihren Namen nennen, Sie nicht, der war der Herr Gauweiler, der wollte alle kasernieren, es gab die Schwulenseuche, es gab ganz schreckliche Geschichten damals mit Tätowierungen, so wie in Judenstern vergleichbar. Natürlich, das ging in eine ganz andere Richtung, aber die Leute, die was davon verstanden haben, haben schon gewusst, dass das nichts bringt, dass das nicht nötig ist.
Aber das ist doch spannend, also wie stark sich eigentlich von der wissenschaftlichen Erkenntnis von 1982 dann in den folgenden Jahren das gelöst hat, wie das gesellschaftliche Bild ganz schnell ein ganz anderes geworden ist. Also darüber haben wir letztes Jahr ein bisschen mit Martin Dannecker auch geredet, aber wie schnell das ein anderes wurde. Und das kann eigentlich nur mit der Sexualität letztlich zu tun haben. Also gut, ihr habt die ersten Leute dort gesehen und wie war sozusagen die Rolle von Frau Helm in diesen Jahren an der Klinik? Was war sie für jemand, der euch da begleitet hat?
Sie war, sagen wir mal, ein sehr, sehr großes Vorbild, weil sie, hat ja dann bei ihr in der Abteilung angefangen, als Assistenzarzt, und sie hat praktisch die Kombination von top-medizinischem Wissen, was sie uns weitergegeben hat, mit der Kombination der Menschlichkeit verknüpft. Und das haben sie, ich habe ja viele Professoren in der Uniklinik gekriegt, mitbekommen, in meiner Karriere als Assistenzarzt, das hätte ich mir von einem Kardiologen nie vorstellen können. Der wahrscheinlich top kardiologisch versiert, aber diese Form der Menschlichkeit war natürlich auch dem geschuldet, dass die Patienten alle so krank waren und dass wir medizinisch auch nicht wirklich was machen konnten. Aber das gab es bei anderen Krankheiten auch. Also es gibt auch ganz schwere Krebserkrankungen, wo sie wenig machen können. Aber diese Kombi hat die Frau Helm uns vermittelt.
Und dieses Duo, Wolfgang Stille, Brigitte Alkeheim, die hat sich einfach gegen dieses, gegen die Last, die moralische Last, die über der Klinik ja eigentlich immer liegt, da haben die sozusagen Stärke bewiesen und haben das auch moralisch auf anderen gesellschaftlichen Ebenen im Nationalen AIDS-Berat und waren das durchgesetzt.
Also ich könnte aus der Uniklinik, das mache ich jetzt nicht, aber ich könnte Geschichten erzählen, wie die Frau Helm und der Herr Schnitte sich mit den anderen Professoren in die Wolle bekommen haben. Das hat richtig Krach gegeben. Also eine Schreierei auf der Intensivstation. Ja. Er soll halt die Finger stillhalten wie bei ihrer Sexualität. Also hat ein Professor... Ich werde keine Namen nennen. Und da haben sich aber die Frau Helm und der Herr Stille total dagegen gewehrt. Also die haben richtig Ärger gemacht mit denen. Also die haben da richtig, also haben sich mit allen angelegt, mit sehr vielen.
Naja, Wolfgang Stille, so wie ich mich an ihn erinnere, war auch jemand, der einen überbordenden Humor gehabt hat und mit dem man sich wirklich witzig hat unterhalten können, der auch keine Hemmung gehabt hat. Ja, also das konnte der auch gut. Aber zurück zum 68. Ihr Doktoren habt ja so den Wunsch, ihr kommt mit eurer Medizin und wollt da was heilen. Wie gehst du da raus aus, oder wie gingst du damals da raus aus dieser Station, die in meinen Erinnerungen, und ich war, glaube ich, auch 84, 85, das erste Mal in der 68er und habe Leute dort gesehen, denen absolut nicht mehr zu helfen gewesen ist, die noch ein paar Tage zuvor freundlich lächelnd und gesund aussehend
dort waren und eine Woche später, zwei Wochen später wirklich das Heulen der Elend gewesen ist. Was hat das mit dir als Mediziner denn gemacht?
Ganz nebenbei eine ganz schreckliche Zeit. Also ich war von 1991 bis 92, glaube ich, der Hauptstationsarzt auf dieser Station. Ich bin jeden Morgen dahin gekommen zu den Schwestern und die erste Frage war, wer ist heute Nacht gestorben? Das ist praktisch jede Nacht ist jemand gestorben. Also neben dem medizinischen, was die uns auch die Frau Hellen beigebracht hat, dass man auch menschlich und die Patienten auch anders betreuen kann, wie nur mit Tabletten, war auch, das muss ich sagen, eine ganz tolle Geschichte, eine Rückmeldung von den Patienten. Also die schwerkranken Patienten, wenn man sich um die auch menschlich gekümmert hat, dann haben die einem was zurückgegeben, das muss man sagen. Ich kann mich an Szenen erinnern, wo Patienten mich abends nochmal gerufen haben und dann der Pfleger sagte, der Herr sowieso will, dass du nochmal kommst, der will mit dir einen Sekt trinken. Ich dachte, was? Ja gut, ich gehe hin und dann sagt er, ja, ich möchte mich bei Ihnen verabschieden. Vielen Dank, was Sie alles für mich getan haben. Und ich wollte jetzt nochmal einen Sekt mit Ihnen trinken. Habe ich dann gemacht. Anderen Morgen war er tot. Also das war jetzt auch nicht so von dem Krankheitsbild absehbar, dass er jetzt heute Nacht stirbt. Aber das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel. Also man hat auch Sachen zurückbekommen. Hat auch von den Angehörigen oder von den Freunden der Patienten Sachen zurückbekommen. Das hat einem so ein bisschen, habe ich mir nicht am Leben gehalten, aber das möglich gemacht, dass man da. Und es kam dann ja auch relativ schnell, Mitte der 90er Jahre, fingen dann die ersten Erfolge mit der Therapie an. Und dann war man natürlich sehr motiviert. Da jetzt. Aber es war schon wieder. Ich habe ja mal auch schon mal mit AIDS geredet. Ja. Ich glaube, vor 10 Jahren oder sowas in der Pause. Da habe ich das auch gesagt, wenn ich das heute erzähle, so wie ich bin. Unsere Eltern vom Krieg. Wir haben jungen Kollegen in der Praxis. Ist jetzt nicht mehr da, aber die kennen das alles überhaupt nicht. Ja? Und wenn die. Okay. Es war eine ganz schlimme Zeit, aber ich bin Gott sei Dank jetzt nicht mehr so. Und was ich nicht möchte, dass man das verherrlicht, diese Zeit. Also ich war mal auch im Switchboard bei einer Veranstaltung. Da glaube ich 30 Jahre, da bin ich auch wegen meinem Alter eingeladen worden, so, da kannst du ja noch was zu sagen. Und da war so ein bisschen so eine Verherrlichung. Also klar, die es überlebt haben, die haben natürlich, das war eine ganz andere Zeit, die wurden viel besser betreut auf der 68, der Freund durfte übernachten, die Patienten, die Nachtpatienten es erlaubt hat, durften im Zimmer rauchen, was in der Uniklinik total verboten war. Also man hat ihnen das Leben so angenehm wie möglich gemacht, den Patienten. Und das wurde so ein bisschen, früher war alles besser. Und da möchte ich echt widersprechen. Das war scheiße früher. Und es haben welche überlebt, Gott sei Dank, aber es war nicht früher alles besser. Und ich bin froh, dass das mit dem AIDS zu Ende geht.
Ja, und genau zu diesem Punkt würde ich jetzt gerne kommen. Natürlich gibt es ein altes Medikament, das dann später ergänzt worden ist durch viele, viele andere. Darüber ist viel geredet worden. Das Spannende für euch war ja dann an der 68, dass Frankfurt zu einem ganz, ganz großen Forschungsort geworden ist, dank Shlomo Starzewski und dem Einwerben von unendlich vielen Drittmitteln, was, glaube ich, so eine solche kleine Ambulanz nie wieder hatte in Frankfurt. Das muss man ja wirklich mal sagen, dass das einem kleinen Team zu verdanken gewesen ist, dass solche Kraft dahinter stand. Das ist auch AIDS gewesen, dass diese Kraft dahinter stand, dass man das so konnte. Das gelingt bei anderen Krankheiten nicht so locker. Das ist auch dieser Panik, dieser Hysterie, dieser Kraft dieser Krankheit zu verdanken und auch Shlomo zu verdanken gewesen, dass das ging, auch Helm zu verdanken. Also ihr habt dann auch mitgestaltet, wie das Ganze in die Zukunft weitergegangen ist. Jetzt habe ich so in meiner kleinen Vorrede ja davon erzählt, dass wir dieses große Fest nicht haben werden in den nächsten Jahren. Wir haben uns letzte Woche getroffen und haben mal darüber geredet, wie denn die Medien in den nächsten Jahren aussehen werden. Und du hast gesagt, ja, da gibt es schon Verbesserungen, aber der wirkliche Durchbruch ist nicht da.
Also du meinst die Heilung?
Ja, ja.
Ja. Nee, ja, also ich finde es schon sehr, sehr viel erreicht. Also die meisten Patienten, wo es gut läuft, die nehmen eine Tablette am Tag und führen ein stinknormales Leben. Also das ist schon mal ziemlich gut, was da Peters geworden ist. Die Heilung, ich halte sie für prinzipiell für möglich. Es gibt nämlich Beispiele, mindestens 5 Patienten sind gesichert geheilt von HIV. Die Therapie, die bekommen haben, ist natürlich, können sie mit keinem normalen Patienten machen, das sind Knochenmarkstransplantationen und sowas. Aber mein Hintergedanke ist, es geht. Also es ist nicht unmöglich. Und ich glaube, dass es Möglichkeiten geben wird, die auch die Patienten zu heilen. Ich glaube aber, also ich hoffe, ich erlebe es noch, aber mindestens 5 bis 10 Jahre dauert das auf jeden Fall noch.
Du hast mal gesagt, du hast deine Karriere mit AIDS angefangen und du möchtest deine Karriere mit AIDS auch aufhören.
Genau. Ja. Du hast den Michael Bohl eben schon mal erwähnt. Wir haben gleichzeitig ungefähr angefangen und kennen uns auch derzeit, seit der Zeit 1989, glaube ich. Und wir sind ja ungefähr gleich alt. Und wir haben beschlossen, wir haben mit AIDS angefangen, ihr bei der AIDS-Hilfe, ich in der Medizin. Und wenn wir in Rente gehen, könnte AIDS doch eigentlich vorbei sein. Das wäre so eine schöne Geschichte für unser Leben.
Also da würde ich mitmachen.
Ja, ja, okay.
Also in jedem Fall würde ich da mitmachen.
Alle, ja, ja, ja. Also ich war jetzt nicht nur Michael und ich.
Ich finde das fein. Trotzdem gibt es einen Behandlungsalltag nach wie vor für dich und deswegen würde ich ganz gerne auch über den Behandlungsalltag noch ein wenig mit dir reden und würde von dir noch was wissen wollen, so 2, 3 Dinge. Es kommen nach wie vor Menschen zu dir, die mit Vollbild zu dir kommen. Wer ist denn das?
Das sind Menschen, die von der HIV-Infektion nichts wussten. Die nie auf die Idee gekommen sind, sich mal testen zu lassen. Oder, da muss ich meine Berufsgruppe an die Nase greifen, wo die Ärzte nicht auf die Idee kommen, die zu testen. Ich könnte jetzt 5 bis 10 spontan Beispiele schildern, wo Patienten seit Jahren krank sind, unklare Symptome haben, Gewicht abnehmen, dauernd eine Gürtelrose haben. Und so weiter. Da wird dann immer nach onkologischen Erkrankungen gesucht. Also die Patienten sind durch gesamte Medizintechnik, die wir haben, ist gelaufen. CT, MRT, Knochenmarkfunktion, alles, was Sie sich vorstellen können, ist gemacht worden. Aber kein Mensch, und es gibt ein paar Hinweise, da gucke ich oder der HIV-Experte einmal drauf und sagt, ja, das ist doch eindeutig eine HIV-Infektion. Ich könnte jetzt Blutbild verändern oder sowas. Aber die Patienten haben die gesamte Medizin durchlaufen, was sie alles an Möglichkeiten hat. Kein Mensch hat je einen HIV-Test gemacht. Wir haben jetzt vor einem Jahr ungefähr, dem geht es jetzt gut, einen Patienten, der, ich glaube, 3 Jahre von der onkologischen Schwerpunktpraxis behandelt wurde, mit Verdacht auf irgendwas Bösartigem. Die haben aber nichts gefunden und haben aber immer schön weiter kontrolliert. Und ich glaube, er war dann im Krankenhaus irgendwo, ich glaube in Koblenz, genau, und da hat dann einer mal auf die Idee gekommen, von den Ärzten mal einen HIV-Test zu machen. Und die ganzen Beschwerden, die der die letzten Jahre hat, war HIV, der hatte, ich glaube, 15 Helferzellen noch. Also ganz schlechte Helferzellen.
Da ist also noch was zu tun. Wir haben Baustellen, ein paar interessante. An der Uniklinik passiert es immer noch Patienten, dass sie wegen ihrer HIV-Infektion im zahnärztlichen Notdienst schlecht behandelt werden. Wie kann das sein?
Das weiß ich nicht. Das ist mir auch unklar. Also wobei ich bis jetzt früher auch immer so der Meinung war, das Carolinum, das ist die Zahnabteilung der Uniklinik, war vor Jahren eigentlich, also da konnte man die Patienten eigentlich hinschicken, da war kein großes Problem. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es im Notdienst passiert ist, dass da irgendein ein Zahnarzt Notdienst hatte, der sich da nicht so gut auskannte.
Aber das ist natürlich eine klassische Baustelle. Das erleben wir in der Beratung, der Carsten kann das sicher bestätigen, immer mal wieder, dass es bei Zahnärzten vorkommt.
Du hast jetzt nach der Uniklinik gefragt,
ja.
Da kommt es mir komisch vor. Bei Zahnärzten, ja. Ich kenne ganz viele Patienten, die sagen ihren Zahnärzten nicht mehr Bescheid, dass Sie positiv sind. Vor allem, wenn Sie unter der Nachweisgrenze sind, wissen Sie es, ich bin nicht ansteckend. Und wenn die drei verschiedene Zahnärzte abgeklappert haben, weil sie Zahnschmerzen haben und keiner behandelt sie, beim dritten sagen sie es nicht mehr. Und ganz neben die großen Baustelle Zahnärzte, zweite große Baustelle Frauenärzte. Das ist genauso ein dunkles Kapitel. Also da haben viele Frauen auch noch viel, viel schlechte Erfahrungen gemacht, auch heute noch. Und es gibt auch welche, die es dann einfach nicht sagen.
Also das kannst du natürlich nicht empfehlen als Doktor.
Nein.
Das würdest du auch nicht machen.
Nein, niemals.
Aber du kannst es verstehen.
Ich würde es natürlich niemals
empfehlen. Aber
verstehen,
du verstehst es.
Verstehen kann ich es sehr, sehr gut.
Mhm. Ich auch. Du hast vorhin von der Fast-Track-City-Initiative gehört. Darüber wollen wir natürlich auch noch ein bisschen reden zum Schluss unseres kleinen Gespräches, Helen. Dann sind wir auch fertig, weil ich schon angeguckt werde wegen der Zeit. Aber das möchte ich doch gerne zum Schluss noch kurz besprochen haben. Die Medikamente funktionieren natürlich wunderbar als Prävention. Das steckt ja letztlich hinter der Initiative auch dahinter. Wer regelmäßig Medikamente nimmt, dessen Körpersekrete sind nicht mehr virushaltig. Helga Jürgen Lohmann hat mal gesagt zu mir, was nicht im Blut ist, ist auch nicht im Sperma. Das wusste sie schon vor 30 Jahren. Das ist auch eine alte Erkenntnis, da hat die Medizin auch lange gebraucht, bis sie das durchgängig kapiert hat. Dein Kollege Stefan Klauke war wesentlich beteiligt an der Idee der Fast Track City.
Ja, wir haben also das war ja die Planung des Fast Track City, gibt glaube ich 2015. Wir haben sozusagen im Rahmen dieses Konzepts den Checkpoint gegründet mit der AIDS-Hilfe zusammen und mit der Stadt Frankfurt zusammen. Wir haben 2019 damit angefangen. Das ist ein eigenes Thema, aber das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt. Und ich habe es eben schon mal gesagt, also ein bisschen hat uns geärgert, dass bei der Außendarstellung jetzt der Stadt, wir haben die Frankfurter Rundschau, dass wir da überhaupt nirgendwo vorgekommen sind. Also wir oder vor allem der Herr Glaube waren hauptsächlich Initiatoren von dem, auch von Fast Track City. Wir wissen beide, warum es nicht früher geklappt hat. Darfst du was sagen?
Du darfst sagen, wer der Oberbürgermeister war, das darfst du sagen.
Der ehemalige Oberbürgermeister von Frankfurt fand das irgendwie nicht gut und hat es nicht unterschrieben. Banal. Und der Herr Josef hat das super jetzt gemacht. Also daran hing es einfach, dass das Fast Track City über Jahre nicht in die Gänge kam.
Tja, lieber Peter, so ist es manchmal. Manche Dinge dauern halt etwas länger, aber jetzt sind sie da. Jetzt brauchen wir nur noch Geld über Stefan Nagel, um testen zu können. Und dann testen wir auch fleißig weiter und geben unseren Menschen auch dann die nötigen Medikamente, wenn sie sie brauchen. Krankenkassen tun das ja auch, Gott sei Dank. Und wir treffen uns gleich nach einem Stück Musik zu unserem nächsten Gespräch.
Darf ich noch kurz was sagen?
Immer.
Der liebe Christian hat gestern geheiratet.
Ja.
Ich habe es auch schon vorher gewusst. Er hat mir das auch vor einer Woche schon erzählt bei unserem Vorgespräch. Ja. Ich habe ihn aber eben drin gefragt, ob alles geklappt hat im Römer und so. Ja, wir haben beide Ja gesagt. Und also deswegen, ich möchte dir nochmal recht herzlich gratulieren. Und er hat zugestimmt, dass er wusste, dass ich das jetzt sagen werde. Und hat damit einverstanden.
Ja, jetzt darf ich euch vorstellen, zwei Menschen, die für die AIDS-Hilfe Frankfurt arbeiten. Zu eurer Rechten sitzt Sophie Hanak. Sie ist die Neue in unserem Team, die das La Strada leitet sozusagen. Das ist unser Ort für Drogenhilfe und Prävention. Und heute Morgen verabschiedet mit einer Feier. Stimmt das?
Aus der Trägerrunde der Drogenhilfe.
Heute Morgen als ehemaliger Leiter des La Strada, also die zwei Generationen der Drogenhilfe in Frankfurt in unserem La Strada, die sitzen hier mit mir. Ich bin ja durchaus gerne Historiker in Frankfurt und gucke gerne so ein bisschen in die Geschichte unserer Stadt und habe mich mal gefragt, seit wann gibt es denn in Frankfurt sozusagen eine Drogenszene? Und ich will jetzt nicht ganz früh anfangen, weil das wäre nicht sehr zielführend für den heutigen Abend. Aber tatsächlich gibt es eine offene Drogenszene in Frankfurt seit den 1950er Jahren, solange es bei uns GIs gibt, die Drogen aus Vietnam hier ja mitgebracht haben. Zuerst an der Bockenheimer Anlage, später an der Taunusanlage, schließlich im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und die Frankfurter AIDS-Hilfe hatte ganz früh einen Bus, einen blauen VW-Bus, aus dem heraus Spritzen verteilt worden sind, offen sichtbar zu zeigen, wir machen Prävention, wir sind sichtbar innerhalb der Frankfurter Drogenszene. Im Grunde muss man sagen, in Frankfurt gibt es seit 70 Jahren eine Drogenszene, die mehr oder weniger sichtbar ist für Leute, die sehen wollen. Also wer das Thema hat sehen wollen, der hat das so lange sehen können. Jürgen, ich mache mir jetzt mal ein bisschen einfach. Wie hast du in deinen ersten Jahren, wie lange hast du für die AIDS-Hilfe gearbeitet? Wie hast du das Thema zuerst hier in Frankfurt wahrgenommen?
Ich kam 1990 zur AIDS-Hilfe und da war die AIDS-Hilfe Frankfurt schon fleißig zugange mit diesem Spritzenbus in der Taunusanlage. Kleiner Rückblick noch vorneweg. Abschied von den Drogen, das können wir vergessen. Abschied von der AIDS ist nochmal was anderes, aber Abschied von Drogen können wir, glaube ich, ganz vergessen. Die AIDS-Hilfe Frankfurt war ja eine ganz schlaue Organisation von Anfang an schon, weil die hat alles schon zusammengedacht.
Hoffen wir doch, dass wir schlau sind.
Ja, sehr schlau. Nämlich damals ging es schon um Schwule, Junkies, Stricher und Huren. Es ging nicht nur um schwule Männer. Man hat von Anfang an mitgedacht, es geht um mehr. Es geht auch um andere Gruppen und die AIDS-Hilfe Frankfurt wurde dann relativ schnell Drogenhilfeträger, wo die Drogenhilfe vorher einfach mit HIV und AIDS gar nichts zu tun haben wollte. Auch nicht konnte, weil die hatten einen völlig anderen Ansatz. Die haben gesagt, wir sind diejenigen, die heilen, mit einer, der Name ist schon schrecklich, Therapiekette. Das heißt, kettenartig die Leute, und das war der einzige Sinn, zu einem abstinenten Leben zu führen. Nur Abstinenz zählt. Alles andere, Konsumtoleranz, alles, was wir jetzt heute sprechen, Peter hat für die, über die Kämpfe in dem Medizinbereich, wir hatten die Kämpfe ebenso, innerhalb der neu entstehenden, sozusagen akzeptierenden Drogenhilfe und der traditionellen Drogenhilfe, die einfach lieber gern weitergemacht hätte. Die haben viel Geld gekriegt, haben irgendwas gemacht, aber die wollten einfach immer nur weitermachen. Die wollten nichts Neues, die wollten keine Spritzenvergabe, die wollten kein Methadon, die wollten keine Heroinvergabe. Die sind nachher gelockt worden oder als sich der Wind gedreht hat, haben sie gesagt, ja klar, machen wir alles. Aber zu Beginn war es nur die AIDS-Hilfe Frankfurt und es waren schwule Männer und bewegte Frauen, Die haben Kronen gebacken, haben sich mit sterilen Spritzen bewaffnet und sind in die Taunusanlage und haben wild um sich geworfen mit diesen Spritzen. Die Drogenhilfe hat damals gesagt, das ist Teufelzeug, das wollen wir gar nicht. Das ist ja, ja
auch, ging jetzt noch weiter.
Es ging noch weiter in eine rechtliche Diskussion, die erst Jahre später geklärt worden ist, dass man überhaupt das Abgeben von sterilen Spritzen, kein Verschaffen von Gelegenheit zum unbefugten Gebrauch von illegalisierten Drogen ist. Das ist nämlich § 29 Strafgesetzbuch. Das heißt, man ist dafür bestraft worden. Das heißt, es musste erst eine Gesetzesänderung dahingehend geben, dass man überhaupt Spritzen abgeben durfte. Die Elzebe Frankfurt war nicht nur schlau, sondern auch einfach tatkräftig, sondern die ist einfach in die Taunusanlage gegangen und hat gesagt, wir verteilen die Spritzen gegen alle Widerstände.
Mutig war die Elzebe Frankfurt. Du hast wann bei uns angefangen?
2018.
Was war denn sozusagen dein erster Blick auf deine Arbeit dort und das Frankfurter Bahnhofsviertel?
Also ich komme aus Sachsen-Anhalt, da gibt es ja keine Drogen, denken die Sachsen-Anhaltiner. Hab dann in Nürnberg studiert, also in Bayern.
Da gibt es auch keine Drogen, auch die kommen zu uns. Ja.
Genau, es sind halt keine Drogenkonsumräume und das war auch tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, dazu sagen, okay, ich möchte niedrigschwellige Sozialarbeit machen in der niedrigschwelligen Drogenhilfe, halte das Konzept von Drogenkonsumräumen für absolut sinnvoll. Und das war dann tatsächlich mein Beweggrund, auch nach Frankfurt zu kommen.
Also du hast dir vorher überlegt, du beschäftigst dich mit dem Thema und guckst jetzt an, welche deutschen Drogeneinrichtungen machen das, was du klug findest in der Drogeneinrichtung, und dann bist du zu uns gekommen?
Kann man so abkürzen, ja. Ich habe meine Bachelorarbeit auch mit opiatgebrauchenden Menschen in Nürnberg geschrieben, da auch politisch mich eingemischt, um die Drogenkonsumräume irgendwie in Gang zu bringen. Es ist bis heute noch nicht gelungen, leider. Daher war dann meine Flucht nach Hessen. Nur das schon.
Kai, hast du das gehört? Ja. Jemand flieht nach Hessen, weil wir hier gute Drogenarbeit machen? Also, bitte? Hoffen wir, es bleibt so. Ja, das ist auch unsere große Hoffnung. Und du hast dann die Arbeit, fängst du an fortzusetzen, die der Jürgen hier begonnen hat. Eine ganz schwierige Lage, weil natürlich das Frankfurter Bahnhofsviertel mittlerweile in allen Diskussionen so gehöht ist, so für den Test für Politik gesehen wird, für das Gelingen, für das Scheitern an Politik gesehen wird, für das Gelingen, für das Scheitern an Drogenpolitik gesehen wird, für das Hin- und Herschieben an Schuld gesehen wird. Wer versagt in der Politik, wem gelingt ein Einfluss darauf. Du hast jetzt für die EZ-Hilfe ein Konzept geschrieben, eine Skizze geschrieben, in der du aus deinem Studium, aus deinen Erfahrungen, aus deinen Beobachtungen heraus einen Vorschlag erarbeitet hast. Wie denkst du, soll Drogenarbeit für das Lastrada demnächst aussehen?
Genau. Das Konzept haben wir 2022 geschrieben. Es ging im Prinzip darum, dass unser Lastrada, auch wenn es ein sechsstöckiges Haus ist, nicht mehr wirklich zukunfts- und erweiterungsfähig ist. Das klingt jetzt erstmal sehr groß, aber wir hatten Probleme mit der Heizung. Die geht Gott sei Dank, schaffen wir es über den Winter. Und es waren alles so Überlegungen, warum wir da finden, dass da was Neues passieren muss. Wir haben zur Weiterentwicklung im Bahnhofsviertel uns so eine Art modulares Konzept überlegt, in dem man viele Hilfen unter einem Dach, so wie wir es jetzt auch schon haben, unterbringt. Dazu gehört einerseits natürlich ganz materielle Grundbedürfnisse zu sichern, Essen zu verteilen, einen Aufenthalt zu gewähren, den Leuten irgendwie Wärme zu geben, aber auch eine Toilettengelegenheit, Duschmöglichkeiten und natürlich auch eine Konsummöglichkeit. Aber dabei soll es nicht bleiben. Ja. Dazu gehört auch eine Beziehungsarbeit, Sozialarbeit, die sich auf die Personen konzentriert. Dazu gehört in irgendeiner Form Wohnraum, den er in Frankfurt auch für Menschen haben, die ein festes Arbeitsverhältnis haben, finden keine Wohnräume, dann unsere Klienten schon erst recht nicht. Genau, wir hatten uns halt im Prinzip vorgestellt, ein Haus zu haben, in dem alles an Hilfen möglich ist, ja, also eine Notschlafstelle, aber auch vielleicht Einzelapartments, wo die Wohnfähigkeit auch geübt werden kann, weil viele unserer Klienten seit mehreren Jahrzehnten auf der Straße sind, straßensozialisiert sind und dieses alleine Wohnen, diese Struktur, die so das ganz normale Alltagsleben mit sich bringt,
können die gar nicht.
Schaffen sie gar nicht, genau. Ja,
du hast von einem Mann erzählt, der gesagt hat, also jetzt bin ich so lange bei euch, aber mir fehlt so dieser letzte Schritt, dass ich keine Angst mehr habe, alleine zu wohnen. Also der bräuchte jetzt ganz konkret eine Situation, wo mit einem Sozialarbeiter von dir oder von uns, der alleine wohnen, versuchen könnte, alleine zu wohnen. Der würde nicht aufhören zu konsumieren wahrscheinlich, weil es vielleicht sein Leben so bisher ist, aber der könnte alleine wohnen ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir die Situation, wenn wir die Voraussetzungen dafür hätten.
Also es ist ein massiver Personalaufwand, der machbar gemacht werden muss, um Menschen auch aus unserem System wieder rauszukriegen. Ja, wir haben jetzt ein tolles Modellprojekt im Bahnhofsviertel. Wir haben 4 Menschen mit Hilfe der Stadt untergebracht in einem Hotel, die eigentlich bei uns lange irgendwie in den Einrichtungen waren, aber da total unadäquat untergebracht. Das waren hauptsächlich Menschen, die geh-eingeschränkt waren, im Rollstuhl saßen. Die sind aktuell in Hotelzimmern untergebracht. Das fordert aber massiven Personalaufwand. Also sind ganz, ganz engagierte MitarbeiterInnen von uns, die bei den Einkäufen helfen, die die gesundheitliche Versorgung sicherstellen, die einfach super motiviert sind. Und für diese Klienten, die da gerade untergebracht sind, läuft es total gut. Ganz viele hätten gedacht, um Gottes Willen,
die werden niemals schaffen. Und das machen sie nicht.
Genau, sie sind jetzt im Leistungsbezug. Also das läuft total super. Das sind aber nur ein paar Klienten, die davon gerade profitieren können. Hm. Wir sehen jeden Tag Hunderte, die sich das auch vorstellen könnten. Ja. Hm.
Jürgen, wir haben uns ja die Woche getroffen zu dritt und ihr habt was erzählt, was mich echt beeindruckt hat, was ich der Szene gar nicht zugetraut hätte. Es gibt sozusagen innerhalb der Szene Leute, die ja so Leitfiguren in der Szene sind, die so Ansprechpartnerinnen in der Szene sind, die selbst Drogen gebrauchen, lange Drogen gebrauchen dort und die so ein bisschen, ja, wenn nicht eine Mentorenfunktion, so doch eine Information- und Vermittlungsfunktion haben. Die Sophie macht das. Ja, mach mal.
Also ja, natürlich gibt es Menschen, die schon sehr, sehr lange auf der Szene sind, die die Regeln und Gepflogenheiten des Viertels kennen und auch tatsächlich, ich sag mal, Neuankömmlinge auch so ein bisschen in die Szene einführen, ja, auch sagen, hier kriegst du Hilfe, da gibt's was zu essen, da musst du dahin kommen. Das sind schon Szenegrößen, auch unser Stammklientel, wir sind jeden Tag mit denen beschäftigt und das macht einfach was aus, weil das auch Multiplikatoren sind, insbesondere wenn es um Präventionsarbeit geht, ja, also wir als Sozialarbeiter, wir sind schon relativ schwellenlos in unserer niedrigschwelligen Einrichtung und nichtsdestotrotz will den Sozialarbeiter immer was von mir. Ja, einen Antrag ausfüllen oder man muss da irgendwie auch was bringen. Und wenn ich natürlich Menschen in der Szene habe, da gibt es nicht unbedingt Freundschaften, aber da gibt es schon Beziehungen und Netzwerke. Und dafür sind diese Menschen, die lange auf der Szene sind, relativ wichtig, um auch den Neuankömmlingen da die Regeln zu erklären.
Die Szenegrößen, die ich meinte, sind auch nochmal aus dem Bereich, man sagt jetzt blöderweise Dealer, also das sind dann Leute, die auch Ansprechpartner für Drogenhilfe sind, mit denen wir auch verhandeln, sich fair als Geschäftsmann zu verhalten. Nicht die Leute abziehen, nicht irgendwie Menschen, die dann das erste Mal kommen, gleich irgendwie überteuerte Ware zu einem schlechten Preis, irgendwie mindere Qualität. Also das sind Menschen, mit denen man auch darüber sprechen kann, wie man dieses Geschäftsfeld unabhängig von der rechtlichen Situation, weil es ist alles illegal oder so, aber die als Ansprechpartner da auch wichtige Personen sind. Die anderen wichtigen Szenegrößen sind leider alle tot. Es sind wirklich ganz viele Leute gestorben. Herbert Wetzler ist noch hier. Ich möchte nicht wissen, wie oft er den Downer Freddy ins Bett gebracht hat. Ich möchte nicht wissen, wie oft er die Tina von den Treppenstufen ins Café Rudolf reingezerrt hat, damit er nicht die Nacht da draußen leben musste. Also das sind auch Szenegrößen gewesen, die es aber dann einfach nicht mehr geschafft haben und die vor langer, langer Zeit dann letztendlich dann auch gestorben sind.
Ich möchte noch zwei Themen kurz besprechen, die mich sehr beeindruckt haben, als wir miteinander gesprochen haben. Und das eine ist, dass tatsächlich auf Instagram es Influencerinnen gibt, die ihren Zuschauern beschreiben, wie toll die Frankfurter Drogenszene ist und wie klasse es ist, dort zu konsumieren. Das hat in mein bürgerliches Westend, Nordend Hirn nicht hineingepasst.
Zum einen das, aber zum anderen auch unsere
Willst
Szene.
Willst du mir das unterstellen?
Zum einen machen die Influencer Videos, die vor allem unsere Klienten und Klientinnen diffamieren. Ja? Also da gab es ein Video zur Europameisterschaft, wo dann Klientinnen von uns irgendwie auf der Straße den Ball weiterschubsen. Es ist wirklich unterste Schublade, muss man sagen. Ja? Und das,
aber die werden geguckt.
Die werden geguckt und geklickt, und das ist ja das Schlimme daran. Plus natürlich auch, dass es Menschen gibt, die gar keine Fachausbildung haben und probieren nur zu helfen. Ja? Ich kann das verstehen das Bedürfnis dahinter, und wir sind sehr froh über verschiedene Kooperationen und Hilfsvereine, die uns auch mit Spenden bezüglich Nahrung oder Kleidung versorgen. Aber es sind eben keine Fachkräfte, das sind keine Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die diese Menschen dann betreuen und teilweise auch falsch beraten. Und das fällt uns zunehmend auf die Füße, insbesondere wenn wir sehen, dass gerade zur Zeit vermehrt junge, sehr, sehr junge Menschen ins Frankfurter Bahnhofsviertel kommen und sich das mal anschauen wollen, aufgrund dieser Videos unter anderem. Ja. Und das, da sind wir auch als professionelle Fachkräfte gefragt, das aufzuklären und zu sagen, dass man auf diese Leute nicht reinfallen sollte.
Es ist eine wirkliche Unverschämtheit, mit welcher Dreistigkeit einfach Leute ins Bahnhofsviertel gehen, die Kamera auf Menschen halten, egal ob die das Gesicht irgendwie sehen, und das dann weiterverbreiten und damit ein offenbares Bedürfnis, weil ich sag mal, also wir als Drogenhilfe geben keine Interviews an RTL 2 und Hartes Deutschland, aber die machen einfach Geld, die machen einfach nur Geld damit, indem sie diese Bilder verkaufen und indem sie dann einfach auch unberechtigterweise, und keiner bietet dem Einhalt, gerade das Bahnhofsviertel ausnutzen, und dann blöderweise ist es dann so, dient auch das Deutschlandticket dazu, dann nach Frankfurt zu fahren und sich das alles anzugucken und dann dort auch beispielsweise einzukaufen.
Ganz zum Schluss noch, du hast dir überlegt, dass du bald für Frauen mehr Angebote machen möchtest, wenn irgend möglich, weil du Schutzräume für Frauen mit Gewalterfahrungen und auch für Transfrauen anbieten möchtest, die ja auch in deinem Bereich auftauchen, die im Bahnhofsviertel leben.
Wir haben den höchsten Frauenanteil konsumierender Frauen tatsächlich im Nastrale. Das liegt zum einen daran, dass wir eine Übernachtungsstätte haben mit eigenen Frauenräumen, gehe ich mal von aus, aber auch, weil wir so eine Zigarettenlänge, sage ich mal, vom Frankfurter Bahnhofsviertel wegliegen und damit so eine kleine Brücke aus dem Bahnhofsviertel oder zumindest ans Rand des Bahnhofsviertels schlagen, was extrem wichtig ist als Schutz- und Ruheraum. Ja, wenn man es von der Szene satt ist, kann man ins Lastrada kommen und da ist ein bisschen mehr Ruhe und mehr Schutz. Und insbesondere Frauen haben es auf der Szene einfach sehr, sehr schwer, muss man sagen. Da gilt das Recht des Stärkeren. Sie sind oft von sexuellen Übergriffen, Misshandlungen, Gewalt bedroht. Und deswegen denke ich, in ganz Deutschland gibt es einen einzigen Konsumraum in Hamburg, der ausschließlich von Frauen genutzt werden kann. Der nächste ist dann erst wieder in Kanada. Deswegen wäre es schon gut, vielleicht zumindest tageweise auch ein Angebot für Flinters anzubieten, um diese Schutzräume auch zu gewähren und auch nicht die Frauen oder Transfrauen, wie wir es auch im letzten Jahr tatsächlich vermehrt als Besucherinnen bei uns hatten, denen den Schutzraum, den angemessenen Schutzraum auch ohne Männer zu gewähren.
Weil die schlichterdings von Gewalt zunehmend betroffen sind.
Genau.
Ja.
Das ist eine benachteiligte Gruppe.
Ich danke euch beiden sehr.
Gerne einen Absatz.
Ja, und ich darf die beiden Kollegen, noch nicht, aber die beiden Kollegen. Tja, unsere letzte kleine Gesprächsrunde. Die sitzt jetzt sozusagen mit mir hier und ich fange höflicherweise bei dir an, Knut.
Danke.
Knut Wächterstein, Koordinator für LSBTIQ Geflüchtete. Wir haben uns ja in den letzten Jahren sehr aufgestellt im Bereich für geflüchtete Menschen aus eigentlich allen Konfliktgebieten der Welt und auf der anderen Seite Norman Wolf, der noch nicht ganz so lange bei uns ist, der im Beratungsteam im Mindcheck für im Zentrum für Sexualität, Identität und Gesundheit arbeitet. Und eigentlich kann man sagen, manche Bereiche eurer Arbeit sind sozusagen fast deckungsgleich, weil ihr zwar nicht Menschen gleicher Hintergründe aus der Welt sozusagen betreut, aber doch Menschen auch betreut, die auf ihrem Weg der Identitätsfindung sind. Also zu dir kommen Leute ins Beratungsgespräch, die vielleicht einfach nur mal hören wollen, wer bin ich denn? Wer bin ich denn in meiner Identität? Und ist das was, womit ich mich weiter beschäftigen möchte? Oder ist das jetzt vielleicht nochmal ein Gespräch, wo du mich ein bisschen bestärkst? Ist das so richtig dargestellt?
Ja, ganz häufig. Ne? Also, dass mal jemand kommt und sagt, ich bin ein schwuler Mann und ich möchte mich gegenüber meiner Mutter oder meinem Vater outen, das ist schon relativ selten geworden, sag ich mal.
Was woran häufig passiert, das?
Was sagst du?
Woran liegt das, dass das selten geworden ist?
Ich glaube, das ist eine positive Entwicklung. Ich glaube, dass die gesellschaftliche Akzeptanz da einfach gestiegen ist und man sich als schwuler Mann heute vielleicht ein bisschen weniger als früher denkt, oh, das wird so ein Problem, wenn ich das sage. Mhm. Häufiger ist es heute so, dass Leute in meiner Beratung sitzen und sowas sagen wie, ich bin queer, das weiß ich, aber mehr weiß ich nicht. Und vielleicht kannst du mir helfen, herauszufinden, wo ich stehe.
Also für mich als alten, schwulen Cis-Mann ist der Begriff ich bin, was lachst du, Karin, ist es etwas schwierig zu sagen, ich bin queer. Wie geht denn das?
Wie sagt man das?
Nee, queer. Verrat mir das mal, ich bin queer. Was gehört da für eine Empfindung, für eine Persönlichkeit? Wie geht die queer?
Also für mich ist queer ein Umbrella-Term, also ein Überbegriff für alles, was irgendwo vom Durchschnitt abweicht. Also ich liebe anders als der Durchschnitt, ich empfinde sexuelle Erregung in anderen Settings als der Durchschnitt, ich drücke mein Geschlecht anders aus als der Durchschnitt, ich nehme mein Geschlecht oder meine Geschlechtsidentität vielleicht anders wahr als der Durchschnitt. All diese Facetten finden sich für mich in dem Wort queer wieder. Das ist für viele ein guter Einstiegsbegriff, mhm. um zu sagen, irgendwas ist anders mhm. und um auch eine Community zu finden. Mhm. Ja, also auch für Leute, die eben keine schwulen Männer sind, zu sagen, die queere Community ist ein Platz für mich. Mhm. Es gibt Menschen hier, die lieben eben auch anders als die meisten.
Also das ist sowohl sozusagen eine Frage der Identität, als auch des Begehrens.
Genau, also der geschlechtlichen Identität, der sexuellen Orientierung und auch der romantischen Orientierung.
Oder der Fluidität des Begehrens. Also dass das sozusagen nicht so wie wir aufgewachsen sind zum Teil, dass das eine Festlegung eines Begehrens ist, sondern dass das ein fluides, was sich veränderndes ist in einem Begehren. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich Sexualität und romantische Orientierung verändern kann. Nie von außen unter Druck verändern kann, aber einfach im Laufe des Lebens, dass man vielleicht sich mit anderen Facetten seiner Orientierung beschäftigt, dass sich da was bewegt. Wir entwickeln uns ja in ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten unserer Persönlichkeit und sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität ist da keine Ausnahme. Mhm.
Nur zu dir kommen die Leute vielleicht auch mit dieser Fragestellung, aber da steht nochmal etwas anderes davor. Die kommen hier an, weil sie über die Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen gekommen sind und dann wissen die Gießener Mitarbeitenden, in Frankfurt gibt's dich. Und gibt es deine Kolleginnen und was passiert dann?
Also die Zugänge sind vielfältig. Es gibt auch Menschen, die entdecken uns, bevor sie Asylverfahren starten und kommen, hat direkt zu uns in die Beratung und wir erklären ihnen, wie der Ablauf ist und was wichtig ist beim Asylverfahren, was sie beachten sollen. Und das ist der Idealfall. Sicherlich ist es so, dass wir erstmal... Was bietet die AIDS-Hilfe erstmal an für geflüchtete Menschen? Vielleicht sollte man da den Blick erstmal drauf werfen. Wir haben zuallererst den Rainbow Refugee Support. Das ist ein vom Land Hessen gefördertes, hessenweites Programm der AIDS-Hilfen, wo Beratung stattfindet. Das heißt, queer geflüchtete Menschen kommen erstmal da zu uns und definieren erstmal selber, wo brauchen sie die Beratung. Wir haben festgestellt, das Wichtigste ist erstmal die Aufenthaltssicherung für die Menschen, dass sie wissen, dass sie hier in Sicherheit sind und auch bleiben können, dass sie nicht zurück müssen in ihre Herkunftsländer.
Also es geht erstmal um die pure Existenzsicherung, genau. Ein Ort, und dann um die rechtliche Sicherung.
Ja. Oftmals kommen sie natürlich mit den extremen Erfahrungen, die sie von der Flucht haben. Das ist ja da auch schon mal eine Ausnahmesituation, in der sie erstmal in den letzten Monaten, Wochen gewesen sind und müssen stabilisiert werden. Und müssen erstmal erfahren, dass sie hier angenommen werden. Viele wissen auch gar nicht sofort, dass sie hier in einem Land sind, in dem sie offen darüber sprechen können, dass sie Vertrauen haben können zu den Behörden, zu der Polizei. Das sind alles Dinge, die nicht allen klar sind, wenn sie hier ankommen.
Die aus Ländern kommen, wo Behörde, wo Polizei gleichgesetzt ist mit Gewalt, mit Folter und Tod.
Richtig, absolut. Und gesellschaftlich natürlich das Ganze sich spiegelt, also wo Familie nicht bedeutet, dass die Hilfe, Unterstützung jederzeit die Bereitschaft bietet, Menschen, ja, also ein Platz, einen stabilen Platz in der Familie ist nicht jedem gesichert. Wenn man in einem Großteil der Welt sich umschaut, da sieht es so aus, dass die gesellschaftliche Akzeptanz sehr niedrig ist von Homosexualität. Wir sprechen von 75% der Länder, die erfasst sind von den 193, in denen es keine Schutz gibt vor Diskriminierung. Wir haben 69 Länder, die Kriminalisierung haben von Homosexualität oder auch Länder, die Transgeschlechtlichkeit verbieten. Also die Mehrheit der Menschen haben nicht die Situation, in der wir hier leben. Sind. Und deswegen ist es natürlich auch klar, dass viele sich dafür entscheiden, in ein Land wie Deutschland zu kommen, um dort halt Schutz zu suchen vor der Verfolgung, die ihnen droht, wenn sie in ihren Herkunftsländern offen leben würden.
Gleichzeitig siehst du noch mehr auch Menschen, die auch Gewalterfahrungen haben, die auch in ihrer Familie eben mit ihrer Lebensweise eben genau das nicht sind, eben nicht akzeptiert sind und wo du siehst, da spüren die in sich eine Ablehnung und vielleicht durch eine langjährige Erfahrung lehnen auch diesen Teil ihrer Identität ab. Was machst du da?
Ja, was macht man da? Also vielleicht als Beispiel, ich hatte mal einen Klienten, der hat mir erzählt, dass er früher mit seinem Vater auf dem Sofa saß und ferngesehen hat und dann war da jemand im Fernsehen, der war offen schwul und der Vater, der hat zu ihm gesagt, wenn du mal so wirst, dann erschieße ich dich. Und wenn du sowas hörst als kleiner Junge, dann weißt du natürlich, schwul sein, das ist was Schlechtes, das ist was, das geht nicht und es ist was, das abzulehnen ist. Und irgendwann stellst du fest, ich bin aber so. Ich bin nun mal so und ich kann daran ja auch nichts ändern. Und das versuchst du dann vielleicht, wo du schiebst diesen Gedanken beiseite, aber der wird immer wieder kommen. Und irgendwann bist du dann ein schwuler Mann und weißt nicht, wohin damit. Weißt nicht, was du damit anfangen sollst. Ne? Und dann hast du diese Ablehnungserwartung in dir. Die Erwartung, dass wenn du das anderen Leuten mitteilst, dass die dir dann sagen, da ist kein Platz für dich in meinem Leben. Ich kann dich nicht leiden, ich mag dich nicht, ich will keinen Kontakt zu dir. Mhm. Ja, dass ich nie öffentlich darüber sprechen darf.
2023.
Genau. Und der Punkt ist, so ist es in der Gesellschaft ja in großen Teilen gar nicht. Also ein Großteil der Gesellschaft wird dich nicht ablehnen, wenn du sagst, du bist schwul. Aber für diese Leute, die diese internalisierte Queerfeindlichkeit erleben, für die fühlt sich 75%, 80% der Gesellschaft genauso an. Die gucken nach draußen und denken sich, wenn ich das sage, dann werden mich
alle ablehnen. Das ist mir genau das.
Genau. Ja. Da ist der Blick einfach ein ganz, ganz anderer. Mhm. Und das ist schwer.
Und was machst du da?
Also eigentlich bräuchten die Psychotherapie, würde ich sagen. Leider bezahlt das keine Krankenkasse der Welt. Ne? Und was man dann machen kann, ist zu begleiten, Impulse zu geben, diese internalisierten Queerfeindlichkeit, diese Motive zu hinterfragen, ne? Vielleicht mal miteinander durchzugehen, was sind denn Dinge, die dir früher gesagt wurden, wie müssen Männer sich verhalten, was sind Schwule, was macht Schwule aus? Und sich mal anzuschauen, stimmt das denn, was dir da gesagt wurde?
Einer der Sätze, die mich zurzeit am meisten empören, so wenn es über Transmenschen geht, ist, dass das ja nur eine Modeerscheinung sei. Da kriege ich eigentlich viel mehr als Pickel, da kriege ich mindestens mal eine schreiende Wut, wenn ich das höre. Wie reagierst du in deinen Beratungen, wenn Transmenschen zu dir kommen? Was machen wir in der AIDS-Hilfe, wenn Menschen zu dir kommen mit solchen Erfahrungen haben?
Ich glaube, wichtig ist erstmal Platz für diese Wut zu machen und zu sagen, ich teile das. Das ist furchtbar, dass du sowas hörst. Weil gerade Transmenschen heute noch sehr viele Vorurteile, Ablehnung und Diskriminierung erleben und vielleicht so ein bisschen auch den Kampf kämpfen, den schwule Männer vor 30, 40 Jahren gekämpft haben. Also wenn man sich das gesellschaftliche Klima gerade anguckt, mit den ganzen Bewegungen, die wir in der Politik sehen bezüglich Transpersonen, da gibt es ganz, ganz viel gesellschaftlichen Gegenwind. Wenn wir uns in den letzten 2 Jahren anschauen, wie viele gewaltsame Übergriffe es gab, gerade gegenüber Transpersonen, das würde sich niemand aussuchen.
Als Mode, ich mach mal ein bisschen.
Richtig.
Ja, wir haben ja nun Gott sei Dank auch die Jessica in der AIDS-Hilfe, die sich dem Thema dann in der weiteren Umsetzung oder der weiteren Beratung, soll ich erstmal sagen, auch anschließt. Du siehst auch relativ viele Menschen aus anderen Ländern, die mit einer Transidentität zu dir kommen.
Thank you. die große Mehrheit der Menschen, die zu uns kommt, ist erstmal Cis-Männer im Alter von 20 bis 30, die homosexuell sind. Die Quote der Trans-Menschen, die liegt vielleicht bei 6-7% etwa ausgeglichen, Trans-Männer und Trans-Frauen. Aber es gibt auch einige, die diese Begrifflichkeit nicht haben, weil das sind westliche Begrifflichkeiten, die sich womöglich mehr als non-binär definieren würden, wenn sie diese Begrifflichkeiten kennen würden. Das ist also schon auch nochmal eine Gruppe innerhalb derer, die kommen. Und es liegt immer ein bisschen an den kulturellen Gegebenheiten. Also oftmals ist es für einige Menschen in einigen Ländern einfacher, trans zu sein, als homosexuell zu sein. Und deswegen ist es dann so, dass sie sich zum Beispiel im Iran dazu entscheiden, dass sie sagen, okay, dann ich fühle mich dem gleichen Geschlecht hinzugezogen und deswegen möchte ich aber gucken, wie ich das halt also in irgendeiner Form leben kann. Und im Iran ist es möglich, wenn man halt eine Geschlechtsangleichung statt das macht, dass man halt also dann sich Trans-Mensch ist, dass man dann halt also dann diese sexuelle Orientierung leben kann. Also das ist ein anderes Thema ist Irak. Da ist es auch so, dass Trans-Menschen gesellschaftlich einen höheren Stellenwert haben und aufgrund dessen sich dann homosexuelle Männer eher als Trans-Menschen definieren. Und sowas klären sie ja natürlich erstmal auch noch auf, ne? Also nach einer gewissen Anlaufzeit, wenn halt also dann die Asylverfahren gestartet sind und wenn ein bisschen Ruhe einkehrt, dann reden wir über sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität.
Vielleicht darf ich ganz kurz daran anschließen, dass du gesagt hast, häufig fehlen die Begriffe, ne? Weil genau dafür ist heute zum Beispiel eine Coming-out-Beratung da. Also, dass Leute vielleicht gar nicht wissen, was ist denn das, was ich da fühle? Also gibt es dafür ein Wort? Und häufig ist das eine ganz validierende Erfahrung zu hören, dass es nicht nur was ich fühle, sondern es fühlen ganz, ganz viele Leute da draußen. Nur deswegen ist es gut und ich sage das extra, weil häufig hört man solche Sachen wie, ja, diese LGBTIAQ+, das wird ja immer länger, ne, und irgendwann kennt man sich doch damit gar nicht mehr aus und viele Leute machen sich lustig über Labels. Ich finde, Labels können wahnsinnig hilfreich sein. Natürlich ist es erstmal Arbeit und es dauert vielleicht, bis man sich zurechtgefunden hat und den passenden Schuh für sich gefunden hat. Na, aber wenn wir mal bei dem Schuhvergleich bleiben, wenn ich in eine Schuhhandlung gehe und da gibt es 20 Größen, dann muss ich vielleicht ein paar Schuhe mehr anprobieren, bis ich die richtige Größe gefunden habe. Aber am Ende passt der Schuh halt auch besser, als wenn es dann nur 3 Größen gibt, würde ich mich für eine davon entscheiden muss.
Ja, euch beiden lieben Dank. Die Batterien in unseren Mikrofonen gehen zu Ende. Nennen wir das mal einen freundlichen Hinweis. Der Tobias spielt noch mal etwas für uns und dann werde ich mich gleich bei euch noch verabschieden. Ach so, ja, ich sag gerne was. Es ist ein Stück, was Tobias uns vorgeschlagen hat vor ein paar Jahren zur Einweihung unseres AIDS-Grabes auf dem Frankfurter Hauptfriedhof. Und das hat Tobias von einem Grabstein, einem griechischen Grabstein, und das sind die ältesten in Europa bekannten Notendarstellungen gewesen. Und du hast das für dein Saxophon, was ja eigentlich ein relativ modernes Instrument ist, umgesetzt sozusagen. Also das ist die Hörbarmachung eines griechischen Grabsteines. Und dieses Stück Musik hat dem Achim und mir so gut gefallen, dass wir gedacht haben, das musst du heute nochmal spielen. Mhm.